Das hier ist die dritte B-Seite unserer Serie. B-Seiten sind Folgen, in denen wir den Hauptpfad unserer Geschichte verlassen und nochmal ausführlicher auf ein bestimmtes Thema eingehen. Um euch mehr Kontext zu geben und weil wir viele Interviews geführt haben, von denen oft nur Ausschnitte Platz in den Hauptfolgen finden. In dieser B-Seite erzählt Silke alias Cat ihre Geschichte. Die Ostpunkerin, die schon mit 14 in die Szene eingestiegen ist und bei beiden Geheimkonzerten der Toten Hosen in Ost-Berlin dabei war. Mich hat das Gespräch mit ihr so berührt, dass ich fand, ihr müsst ihre Story unbedingt auch hören. Sie beschreibt, wie die Szene ihr Schutz vor einem gewalttätigen Elternhaus war, wie sie selbst in einer Zelle saß und wie schlimm in Verhören vor allem mit den weiblichen Punks umgegangen worden ist. Warum Menschen wie Cat für die DDR-Führung überhaupt so ein Problem darstellten, erklärt dazu Dagmar Hovestedt vom Stasi-Unterlagenarchiv. Als Expertin weiß sie, mit welchen Mitteln versucht worden ist, Jugendliche und Subkulturen unter staatliche Kontrolle zu bringen.
Ich bin Silke Klug, alias Cat. Ich bin 56 Jahre alt, bin eine Ostberlinerin und wohne jetzt in Potsdam. Ich war als Kind schon immer, ich hatte immer ganz kurze Haare. Mein Vater war da total wichtig, dass ich anders in diesem System bin. Und saß auch bis zur 9. Klasse noch allein vorm Lehrertisch, weil ich eine innere Unruhe hatte und eine Lebendigkeit und eine Frechheit, die meine Lehrerschaft ein bisschen überfordert hat. Es gab, glaube ich, eine ziemlich große Szene, die so in Berlin Mitte angesiedelt war. Ich kam aus Weißensee. Und man musste da schon so ein bisschen mit der Lupe suchen, um jemanden zu finden, der dir ähnlich war. Auf den Straßen hat man sich erkannt. Du musst dir vorstellen, es gab ja diese Einheitskultur, ne? Und dann sieht da jemand, du siehst dann schon hunderte Meter in der Entfernung, boah, da ist irgendwas anders. Und dann neugierig, wie wir waren, hey, wer bist denn du? Wo kommst denn du her? Und so hat sich das gefunden. Und dann habe ich auch erfahren, dass es ältere Punks gibt, weil ich war ja noch voll minderjährig, die sich auf dem Kulturpark Plenterwald trafen. Immer jeden Sonntag.
Ich bin Dagmar Hovestedt und leite hier im Bundesarchiv Stasi-Unterlagenarchiv eine Abteilung, die heißt Vermittlung und Forschung. Und ich war vorher 10 Jahre Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, habe also vieles kommuniziert, was mit diesem Archiv und dieser Behörde zu tun hat. Und das führt mich jetzt hier an diesen Tisch für dieses Interview. Also für die Stasi ist der Punk dadurch gekennzeichnet, dass es eine bewusste Verunstaltung der äußeren Erscheinung ist, verbunden mit einer fanatischen Verehrung von Rockgruppen des NSW, also des nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiets, also des westlichen Auslandes, also so schöne Stasi-Sprache. Das waren immer jugendkulturelle Phänomene, waren in der Regel Mechanismen, mit denen der Westen, der Feind, der Gegner auf der großen Weltbühne versuchte, die eigene Jugend zu unterminieren und zu untergraben.
Der erste Spitzname war nicht Cat, sondern der war Püppi, ja, weil sie so wirklich, da kommt die kleine Püppi, kommt daher und so in meiner Erinnerung war das auch so, ja, das waren die großen Jungs und die himmel ich so ein bisschen an für das, was sie machen, für das, was sie sind und auch die Frauen, ja, und trotzdem gab es mir die Erlaubnis, auch Teil der Szene zu sein, auch wenn ich so jung war. Meine Eltern waren total überfordert mit meinem Sein, wie dieser ganze Staat, der auch total inkompetent war, mit Kindern umzugehen, wie wir waren. Und meine Eltern hatten totale Angst vorm System. Und ich wurde verprügelt auch zu Hause. Und diese bösen, starken, großen Jungs waren auch ein Schutz für mich. Ich glaube, ich wurde 3-mal sehr, sehr heftig verprügelt zu Hause. Einfach nur für dieses Aussehen und für dieses, was die Nachbarn über mich denken. Dann habe ich mir die Schlimmsten unter den Jungs ausgesucht. Das war René Göde und Weiti, alle kennen sie. Und habe René Göde ins Wohnzimmer meiner Eltern gesetzt. Und René Göde hat zu dieser Zeit schon im Knast gesessen. Der war auf alle Fälle bei Weitem volljährig. Und der sah echt übel aus. Das war so ein 2 Meter großer Bär und Schrank. Und der hat den Namen auch. Das ist unsere Püppi und die müssen wir beschützen. Auf die passen wir auf. Und den habe ich bei meinen Eltern. Und danach waren die still. Ja, also die wussten, wenn die sich mit mir nochmal anlegen, dann kriegen die mit meinen Jungs zu tun. Und so war das auch in meinem Gefühl. Ja, das waren meine Beschützer, das waren meine Freunde, auf die kann ich zählen in jedem Moment meines Lebens.
Eigentlich war alles für die Stasi ein Thema, von dem sie dachten, dass es irgendwie die Stabilität und die Vorherrschaft und die Kontrolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gefährden könnte. Und alles, was sie nicht selber vorher bestimmt, als korrektes, richtiges Verhalten oder Ausdrucksweise auserkoren habe, konnte ja das Potenzial haben, Dinge in Unordnung zu bringen und Machtverhältnisse zu hinterfragen. Und insofern ist auch Punk insbesondere Punk, als etwas, das Gesellschaft grundsätzlich in Frage stellt und Regeln und so weiter, durchaus schnell auf dem Schirm gelandet.
Wir Frauen, wir waren auf alle Fälle in einer Minderheit. Ich würde sagen, auf 10 Punks kam eine Frau, wenn überhaupt, vielleicht sogar mehr männlicher als weiblicher. Wir waren ziemlich geschätzt, also es war wirklich auch für die Jungs besonders, dass wir da waren. Ich finde es wirklich auch eine feministische Revolution gewesen. Das ist mir ja nicht so klar gewesen, ja, dass wir uns auch auf diese Ebene der maskulinen Domäne, ja, der Männerdomäne, wir halten da mit, ja, und wir sind genauso frech wie ihr und spucken genauso wie ihr von der Schönhauser Brücke Kirschkerne auf die S-Bahn.
Und was immer auch in Unterlagen drinsteckt, ist dieser Gedanke, naja, wenn wir die nur richtig erziehen, verstehen sie schon, dass der Sozialismus die bessere Idee ist und dann kommen sie wieder zurück und werden sozusagen auch für uns wieder in dem Sinne produktive Gesellschaftsmitglieder. Und wenn das nicht funktioniert, ne, sind sie irgendwann auf der Abschussliste.
Aber diese Verhöre dann oder diese Ausweiskontrollen regelmäßig auf der Straße, die haben mich in die Politik gedrängt, dass ich gedacht habe, was stimmt in diesem System nicht? Warum kann ich nicht einfach nur sein und diese Schöne auch ausleben, nach was mir mein Herz begehrt? Ja? Und da wusste ich, da ist ein Unrecht, was da passiert, da muss ich auch mich gegen auflehnen, ja, da muss ich in den Widerstand gehen. Ausweiskontrolle und im besten Fall hast du den Ausweis mit. Manchmal haben sie dich dann gehen lassen, aber meist haben sie dich auch schon aus reiner Schikane dann mitgenommen und dann wurdest du verhört. Und je nachdem, mit wem du dann unterwegs warst, wurde dann auch die Akte angelegt und die Akte dann um jede neue Untersuchung weitergeführt. Wir waren so naiv, das hat mir nicht Angst gemacht, sondern eher so ein bisschen so ein Spaß. Also auch so, bin dann zu meiner Gruppe zurück und war da auch so ein Stolz, so dieses Spiel mit diesen Behörden, ja, so diese Fragen und auch diese Naivität der Behörden, wie die sich dann so eingeschleimt haben und so. Und du hast dieses Spiel ja so irgendwie sehr schnell durchschaut. 1983 bei den Toten Hosen dabei gewesen, mit 16 Jahren. Für mich war das eine totale Motivation ich will sowas auch machen. Ich will auch so eine Westband hier in den Osten holen. Und hatte einen Freund, Nambi, in der Szene auch genannt, der Mongole. Und der hatte Kontakte zu 2 Westberliner Bands, Porno Petrol und The Rest. Und die hatten einen amerikanischen Schlagzeuger und die haben so richtig einen amerikanischen Hardcore gebracht. So kein Song länger als 20, 30 Sekunden. Es ging sofort die Post ab. Und mit dem habe ich sozusagen auf meinem Dachboden in der Pappelallee 9, und die Prenzlauer Berg gut kennen, wissen, dass neben der 9, unmittelbar daneben, in der 1 bis 3, die zentrale Meldestelle der Polizei immer schon war. Das heißt, ein paar Häuser weiter hat Silke Klug sich erlaubt, 2 Westbands auf den Dachboden einzuladen. War mir irgendwie sicher, dass meine Nachbarn das auch dulden, weil die waren auch laut, die waren auch schräg und die waren auch Staatsgegner, ja, so. Aber diese Nummer mit den Punks und diesem Hardcore war denen dann doch zu heftig. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde durften wir diesen Punk erleben auf diesem Dachboden und dann haben die Bullen gerufen. Und dann stand mein Freund Otto an der Tür dieses Dachbodens und sagte, die Bullen stehen vor der Tür. Und dann gab es eine Ausweichmöglichkeit, das war die Dachbodenluke. Und dann sind wir alle durch diesen Dachboden verschwunden. Und als die Bullen dann reinkamen, obwohl da Instrumente und so weiter, waren wir alle schon weg. Und dann bin ich so über den Dachboden Vorderhaus in meinen Keller und habe dann gewartet, bis die Bullen abgelaufen waren. Und dann war die Luft wieder rein und dann kamen wir langsam alle wieder zurück. Eine Woche später war ich in die Meldestelle eingeladen. Frau Klug, Sie haben eine Anzeige wegen ruhestörenden Lärm. Und dann, das tut mir total leid. Ich habe meine Geburtstagsparty gefeiert. Die haben nichts gescheckt. Und dafür wäre ich mindestens 3 Jahre in den Knast gegangen. Eine Freundin von mir, die ist wegen einer Tunnelbemalung, da wurden in den Stockower Tunnel, da wurden Schmetterlinge in den Tunnel gemalt, ist die ein halbes Jahr in den Knast gegangen.
Das ist so der Alltag einer Geheimpolizei. Maßnahmenpläne zu überlegen, was ist jetzt angesagt. Manchmal ist es eben auch gut, so eine Art Exempel zu statuieren und an bestimmten Punkten über Gebühr hart durchzugreifen, weil sich sowas in der Szene ja rumspricht. Und dann kann man sagen, hast du gehört, Kalle haben sie festgenommen und er sitzt jetzt schon seit 3 Tagen in Haft. Das ist natürlich eine Botschaft, die man sendet Und das Instrumentarium der Stasi war eben unabhängig davon, ob man tatsächlich etwas falsch gemacht hat oder ob man tatsächlich kriminell geworden ist. Das Wesen bei der Stasi war, dass sie von der Partei beauftragt war, alles, was irgendwie nicht in Kram passte, aus dem Weg zu räumen. Und also konnte man auch vieles, was nach normalem Verständnis ein Menschenrecht ist, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, konnte man kriminalisieren, weil man es mit diesen Gummiparagraphen aus dem Strafgesetzbuch belegt, dann zu sagen, so, das ziehen wir jetzt mal aus dem Verkehr, das war jetzt, was war jetzt strafrechtlich relevant, deswegen wird hier der Prozess gemacht.
Viele haben ja die Konsequenzen auch tragen müssen, die haben ja dann viele aus dieser ersten Punk-Generation dann in die Armee gezogen, ne? Also das ist ja auch eine Bestrafung, sondergleichen, ja, so in diesem Militär zu dienen für einen Staat, in dem man eigentlich nicht sein will. Und diese Umerziehungsmaßnahmen, die da stattfanden, also das haben nicht alle gut, nicht allen ist es gut bekommen. Und dann die, die auch im Gefängnis waren, also die Folgen der Aufenthalte, die sind heute bei vielen noch spürbar. Ja, also auch teilweise rehabilitiert. Man versucht es, hat es ein bisschen versucht, aber es ist natürlich nicht wieder gut zu machen. Das Längste, was ich wirklich gesessen habe, deshalb habe ich auch wirklich großes Bedauern für die Menschen, die länger in diesen Zellen waren, waren 9 Stunden. Und 9 Stunden wirklich in einer Einzelzelle mit Neonlicht und diese Gebrumme dieser Neonleuchten. Und es ist schon echt Wahnsinn. Stuhl, einen Tisch, also auch nichts, wo ich mich hinlegen konnte. Ich weiß, dass ich da zeitweise mich dann auf die Erde gelegt habe und dass es zu kalt war, auf der Erde zu sein. Dann natürlich auch diese Unsicherheit, diese Angst und so. Kommst du hier wieder raus? Kommst du hier jemals wieder raus? Ja, viel zu hell, ne, so. Und dann diese ewige Summen, diese Brummen, dieser Leuchter, wo du wirklich, also auch schon nach ein paar Stunden das Gefühl hattest, du wirst verrückt. Und wenn du dann dir vorstellst, da haben Menschen Wochen drin gesessen, in Einzelhaft, in U-Haft, in Untersuchungshaft. Ich will das nicht mildern, was auch die Jungs erleben mussten, aber wenn wir uns als Frauen, so wie wir uns geoutet haben, ja, und die Geschichten, die ich auch von Freundinnen von mir kenne, wie die verhört worden sind, dass die auch ja, sich da auch nackig machen mussten und für die Riechproben für die Hunde so Sachen zwischen die Vulva legen mussten, dass das sind alle so Erfahrungen, die einfach nur uns Frauen begegnet sind. Oder du siehst aus wie eine Hure oder benehm dich nicht wie eine Nutte und so. Ja, dass man die Netzstrümpfe und diese auch Miniröcke völlig missverkannt hat oder ja auch fies bewertet hat. Ich glaube, das ist nie abgeschlossen, ja, aber das ist zu traumatisch, sich da wieder rein zu begehen. Aber klar, ich habe auch vollstes Verständnis, wenn Menschen sagen, ich möchte nicht retraumatisiert werden, weil für mich ist ein Kapitel, wo für mich total viel auch an Belastung aufgekommen ist, die ich mir nicht freiwillig wieder abhole. Ich habe noch eine total verrückte Geschichte. Bei dem Totenhosenkonzert auf dem Tempelhofer Feld. Mhm. Ja? Wie heißt der Bereich, dieser erste Bereich, eingeladen? Also diese ersten Reihen, ne? Die waren ja so, ja, aber so, ja, wo du so in Front der Bühne sein darfst und hatte eben dieses besondere Bändchen und war da mit Manu, auch einer Frau aus der Punk-Szene, aus der Punk-Zeit damals verabredet und wir sind da rein und dann überkommt's mich wie so ein Schock. Ich bleib stehen und sagte, Manu, da steht gerade mein Stasi-Spitzel. Und das war jemand, der, ich war 16, auf mich angesetzt war, mich verliebt zu machen. Und der sah aus wie ein Punk. Der war bildschön, genannt Frosty. Und der war darauf angesetzt, mich verliebt zu machen. Ja, hat geklappt, aber es war nicht die erste große Liebe, ein Glück. Und den sah ich bei dem Totenhosenkonzert wieder. Und das war echt krass. Und dann dachte ich kann jetzt nicht einfach vorbeigehen, weil ich bin neugierig, ich will wissen. Das ist so eine offene Frage, da hätte ich gerne eine Antwort zu gehabt. Und dann habe ich ihn im Beisein seiner Freundin konfrontiert. Wir kennen uns. Nein, auf keinen Fall. Da sage ich doch, ich habe so ein gutes Gesichtergedächtnis, da konnte ich mich ein Leben lang erinnern. Ich erkenne dich wieder. Nein, auf keinen Fall, du musst dich irren, ich bin es nicht. Und dann bin ich vorbeigelaufen und dachte, ey, nee. Muss nochmal zurück, das ist die Chance zu hören oder vielleicht doch sich irgendwie ja, einen Kaffee trinken zu gehen und zu hören, was war das damals, ja, so für dich. Und dann habe ich gesagt, ist dein Name Thilo? Und dann sagt er, Thilo stimmt nicht, aber stimmt. Und bei sein der Freundin, da kam er ja auch nicht raus aus der Nummer. Und da sage ich, ja, die Stasi hatte ja immer Spitzeln oder Stasi-Mitarbeiterinnen auch besondere Namen gegeben. Deshalb war dein Name bestimmt Thilo. Wir haben was zu klären. Hier ist meine Visitenkarte. Ich würde mich so freuen, wenn du anrufst, weil ich bin total neugierig, was dir damals widerfahren ist, dass du so warst, wie du warst. Ja, so. Er hat nie angerufen.
Die Dinge, die einem nicht passten, die wurden nicht sehr auffällig, sondern die wurden immer mit dieser Strategie einer längerfristigen, Stasi nannte das Zersetzung, aber so Auseinandernehmung dessen, was da ist. Ne? Und das heißt, auch in der Punk-Szene und in anderen Jugendszenen war ein Instrument, inoffizielle Mitarbeiter zu gewinnen, die in dieser Szene quasi für sich arbeiten zu lassen, Informationen zu liefern und eigentlich dafür zu sorgen, also bevor man jetzt eine Band festnimmt und sie in den Knast steckt und im Westen das irgendwie Aufmerksamkeit macht, weil doch die Fans, denen das gelingt im Westen dazu, ne, Informationen weiterzubereiten, ist es viel besser, die Band löst sich auf. Also und das kann man, da sind Geheimpolizeien sehr einfallsreich, das kann man eben durch viele Strategien tun, indem man eben so ein IM einschleust, der ständig anfängt, Stress zu machen, der alles hinterfragt, indem man Gerüchte streut, dass vielleicht die Freundin von dem einen Punk mit dem anderen geschlafen hat, indem man Leute nachts anruft, indem man eine Konzertzusage macht und sie wieder zurückzieht und ständig für Zoff sorgt, sodass die Band eigentlich in sich, nicht wissend, dass einer von ihnen, der im inneren Kreis steckt, für die Stasi arbeitet, auseinanderfliegt. Und damit ist das Problem ja eleganter gelöst, als wenn man so ein heftiges Ding ansetzt wie in Knast setzen.
Gibt eine Stasi-Akte auch über mich. Die hat 86 Seiten und interessant ist, dass die endet ganz interessant mit der Aussage von, die Klug erzählt nicht die Wahrheit, wir können sie nicht für unsere Zwecke gewinnen. Und ich war total stolz darauf.
Das war die dritte B-Seite von Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Silke Klug und Dagmar Hovestedt. Falls ihr jetzt nur diese Folge gehört habt, hört unbedingt auch die Folgen unserer Hauptserie. Besonderer Dank geht ans Team vom Stasi-Unterlagenarchiv.